Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen. Heute habe ich eine Kollegin aus der DK als Gast in unser Frankfurter Podcast-Studio eingeladen, Vanessa Bergbauer. Vanessa arbeitet in der IT-Security und das ist eine Welt, die mir als DK-Volkswirtin Gabriele Wiedmann völlig unbekannt ist. Hallo Vanessa, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du so spontan zugesagt hast und heute mit mir über dich und deinen Job podcastest.
Hallo Gabriele, danke, dass ich da sein darf, ich freue mich schon.
Vanessa, wir beide arbeiten ja in einem Konzern, der mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Eigentlich haben wir jobmäßig 0, nichts miteinander zu tun, zumindest soweit ich weiß. Ich habe ja schon die Befürchtung, dass du mehr weißt über mich, als ich gedacht hätte. Aber kürzlich war ich bei einem Vortrag von einem deiner Kollegen und der hat über unsere bankeigene Cyberabwehr geredet und ich war so fasziniert. Das war echt für mich so richtig Abenteuer, so also echt coole Sachen. Und ich habe überhaupt noch nie was von euch gehört und ich weiß eigentlich viel über unseren Konzern. Ich bin ja seit 25 Jahren dabei. Und dann habe ich den Kollegen natürlich zuerst mal ihm einen Vorwurf gemacht, dass er keine Frau ist, sonst hätte ich ihn einladen können. Aber dann habe ich ihn gefragt, ob er vielleicht eine Kollegin hat und er hat sofort deinen Namen genannt. Vanessa aus Team Red. Kannst du mal kurz zu Beginn so ein bisschen skizzieren, was du in deinem Job genau machst und warum heißt ihr Team Red?
Ja, das ist immer eine gute Frage, die sehr häufig aufkommt. Wir machen eine Unterscheidung zwischen Blue, Red und es gibt auch Purple. Wie du siehst, ich bin in Purple, unsere Zuhörer sehen das nicht und Zuhörerinnen. Blue Team ist Verteidigung, Red Team ist der Angriff, sozusagen die klassischen HackerInnen, die dann natürlich das alles legal und nach Absprache machen. Und dann haben wir Purple, den Zusammenschluss aus beiden. Das heißt, wir helfen uns gegenseitig. Oft ist es so, dass Blau und Rot sich nicht so gut verstehen. Bei uns bei der DK ist es glücklicherweise nicht so. Und wenn wir angegriffen haben, zeigen wir dann unseren Kollegen, diesmal nur Kollegen vom Blue Team, was genau wir gemacht haben und wie sie dann ihre Verteidigung verbessern können.
Das heißt, ihr spielt so ein bisschen wie Räuber und Gendarm. Also das sind die einen, sind die Angreifer, die anderen sind die Polizisten. Und für mich hört sich das echt so richtig nach Krimi und Cyberverbrechen an oder vielleicht auch ein bisschen so wie Computerspiel. Den Eindruck hat damals übrigens auch dein Kollege, der hat, also seine Augen haben immer wieder geglitzert, als er so erzählt hat und gesagt hat, das ist auch der Reiz an dem Job. Du spielst, also du versuchst, solche Situationen dann zu imitieren, dass ein richtiger Angriff kommt und es ist natürlich immer so ein bisschen diese Spielsituation. Und wenn ich dich richtig verstehe, also du bist bei denen, die irgendwie, also spielen, dass sie versuchen, unsere Systeme zu hacken oder so irgendwas zu machen. Dann.
Okay, genau.
Okay, gut. Und jetzt natürlich meine Frage, wie kann man sowas lernen? Also gibt es da spezielle Studiengänge? Was ist so deine Ausbildung, die du gemacht hast?
Also mittlerweile gibt es das tatsächlich. Es gibt IT Security als Studiengang. Mhm. Habe ich nicht gemacht. Gibt es noch nicht so lange. Ich glaube, erst so seit 10 Jahren oder so. Gottes Willen. Ich bin total unklassisch an meinen Job gekommen. Ich hatte damals nach der Schule nicht wirklich Ahnung, was ich machen soll. Geht wahrscheinlich vielen
nicht
so.
Nicht so viele, genau.
Man hat so sein Abi in der Hand, dann klopfen die alle auf die Schulter, sagen, gut hast du es gemacht. Dann gehen die Tür hinter dir zu und dann denkt man sich, und jetzt? Genau, und dann hab ich über ein paar Umwege, bin ich dann in eine IT-Ausbildung gekommen. Und auch explizit eine Ausbildung. Ich habe mich gegen das Studium entschieden, weil mir das zu programmierlastig war. Und ich wusste auch gar nicht, was auf mich zukommt. Und ich muss sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens.
Wow, aber das heißt also Ausbildung, richtig? So, wie heißt die Ausbildung dann?
Fachinformatiker Systemintegration war das damals, IHK.
Okay, und in was für eine Art von Unternehmen war das dann?
Das war ein IT-Dienstleister von den Berufsgenossenschaften.
Ach, okay. Also eigentlich was ganz Konventionelles. Ich muss noch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, Vanessa hat tatsächlich ein bisschen Purple Haare. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du bei so einer Berufsgenossenschaft in der IT-Ausbildung, kann ich mir jetzt gerade nicht so vorstellen, aber es war ja auch da, egal in welchem Institut oder wo man arbeitet, aber in der IT ist immer schon nochmal eine verrücktere, neuere Welt, oder?
Das stimmt. Und auch sehr häufig ohne Dresscode. Okay. Weil viele weigern sich da auch. dann dagegen. Ja,
diese Konventionen dann einzuhalten, was dann auch, also wir arbeiten ja in der Bank. Es ist nicht mehr so extrem, aber früher war das auch, man sah ganz genau, wer in der IT arbeitet und wer im Rest des Konzerns arbeitet. Und also du sagst ja, du hast bewusst jetzt nicht Studium gemacht, sondern die Ausbildung, aber eben doch was mit IT. War das schon so, dass du während deiner Schulzeit da diese Faszination hattest für Computer? Also wenn ich zurückdenke so an mich, ich wusste eigentlich in der Schulzeit nie, was ich machen soll. Habe irgendwann, glaube ich mal, als wir in Kunst malen sollten, was wir werden wollen, da fiel mir nichts Besseres ein als Richterin. Wie war das bei dir? Hast du als Kind auch schon irgendwas gemalt, was du werden möchtest?
Ich wollte tatsächlich klassisch Tierärztin oder Pilotin werden. kam dann aber anders. Mein Vater hat mich schon, also meine ersten, wie sagt man, kleinen Züge am Computer haben mit 4 tatsächlich schon angefangen. Damals noch mit MS-DOS. Ja, so alt bin ich.
Ich wollte gerade sagen, daran merkt man, dass du jünger bist als ich, weil das gab es, glaube ich, zu meinen. Obwohl, ja, vielleicht doch schon, ja. Okay. Also, und dein Vater hat auch schon einen Computer gehabt dann?
Genau. Der hatte, das war sein Hobby und hat mich dann auch damit rumspielen lassen. Und ich weiß, ich habe ihn mal derartig zerschossen, dass gar nichts mehr ging. Und ich hatte so Panik und mein Papa kam einfach nur und meinte so, mach nix Mädel, installier mal neu.
Wow, also der war tiefenentspannt.
Genau, und dann war meine Angst weg und seitdem habe ich schon immer Computer zerlegt.
Und das macht dann den Unterschied, weil du dann auch, du gehst mit einer anderen Gelassenheit ran als jemand wie ich, die ich immer Angst habe, dass ich irgendwas kaputt mache. Du denkst, ich kann alles kaputt machen, das wird auch wieder heil.
Genau, macht man es wieder neu.
Okay, und das heißt also, da hattest du schon eine gewisse Begeisterung und die war dann auch in der Schulzeit weiterhin da.
Naja, leider nicht so. Ich war auf einer Mädchenschule, da war Technik eher mehr so die VHS-Kassette, war dann das Größte. Und ich wurde auch tatsächlich, wie man das so kennt, ich weiß nicht, das kennen viele ITler, also man ist immer so ein bisschen der Ausschließi, Außenseiter. Und deswegen wollte ich auch nichts mit Computern machen. Für mich waren das dann auch im Jobumfeld, weil ich wusste es nicht besser, das waren dann immer die eher unangenehmen, pickeligen Menschen, die im Keller sitzen.
Ja.
Das denkt man sich immer so,
der ITler. Echte Nerds.
Ja. Dachte ich mir so, nee, will ich nicht werden. Und dann habe ich tatsächlich erstmal angefangen, Biologie zu studieren.
Ah, okay.
Weil das war halt das, was ich von der Schule gemacht habe. Und hat sich dann recht schnell herausgestellt, dass das nicht so meins ist. Mhm. Und dann bin ich einfach so ein Jahr lang nach Griechenland abgehauen, weil warum nicht, Auslandsjahr.
Ja.
Und dann hat mein Vater gesagt, hey, du musst mindestens eine Bewerbung rausschreiben. Und dann habe ich einfach das erste Unternehmen, was ich gefunden habe, das war eine IT-Stelle, Ausbildung.
Das ist ja, unsere Tochter ist ja jetzt gerade fertig mit der Schule, also sie schreibt jetzt gerade Abi und am Ende sind es dann doch oft die Eltern, die auch dann nochmal den Tritt geben, nicht dem, das musst du machen, sondern du machst jetzt was und dann macht man halt irgendwas.
Genau.
Okay, ich verstehe. Und wie bist du dann, also du hast diese Ausbildung gemacht, wie kommt es dann, dass du jetzt bei uns in der DK bist und zwar gerade auch noch in diesem Angreifer-Team? Das interessiert mich jetzt wirklich und vielleicht danach dann auch noch, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Aber fangen wir zuerst mal an. Wie bist du gekommen?
Okay, ich hatte eine sehr gute Ausbildung, damals in dem Dienstleister von der Berufsgenossenschaft und ich durfte praktisch alle OSI-Schichten, das ist so ein IT-Begriff, im Endeffekt sagt man geht vom untersten Level der Technik aus, was im Endeffekt dann sozusagen der Strom ist und arbeitet sich dann hoch. Also man hat dann die Hardware und dann fängt es weiter an, ich versuche es jetzt ein bisschen laienhaft darzustellen, dann kommt die Software erst oben drauf, ne? Und dann die ganzen Netzwerkverbindungen und so. Und ich durfte in allen Bereichen arbeiten. Das heißt, ich habe Clients betreut am Anfang, dann habe ich Rechenzentren gebaut, habe Netzwerke konfiguriert, habe mich um den Speicher gekümmert, Storage. Und was nicht so gut war damals in meiner Firma, Security war noch nicht so in den Köpfen. Mhm. Und wenn man von allem so einen Überblick hat, dann fragt man sich irgendwann, das ist jetzt aber nicht so gut, was ist, wenn da jemand Schindluder treibt? Und keiner konnte mir die Frage beantworten und dann kam dieses Interesse für Security.
Wow, also du hast wirklich kritisch mitgedacht und wahrscheinlich kann man ja sogar an jeder Stelle, egal ob man irgendeinen Stecker zieht oder irgendwie zwei Module auseinanderzieht, bis hin zu irgendwie Eindringen ins System, da geht ja alles. Und du hast da von Anfang an kritisch mitgedacht.
Genau, weil ich wollte halt auch, dass unsere Server eine gute Qualität haben und wir hatten nichts, um festzustellen, ob wir angegriffen werden.
Okay, wow, Wahnsinn. Und das war vor einigen Jahren schon oder?
Das war 2013 tatsächlich.
Okay, also genau, schon vor gut 10 Jahren. Aber Cyberkriminalität gibt es ja nicht erst seit diesem Jahr. Definitiv nicht. Was machst du dann jetzt hier bei der DK tatsächlich? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wie kam es, dass du hergekommen bist?
Also ursprünglich wollte ich ins Blue-Team, also ins Verteidigerteam, weil die Kollegen, die kenne ich schon von meinem vorherigen Job als Externe und das ist eine super Truppe. Genau, und dann wusste aber der Chef, dass ich gerne auch angreifen würde und die Dicke hat gerade frisch das Red-Team aufgestellt.
Ach, das heißt, du bist von Anfang an dabei bei diesem Team, was wir da haben.
Genau, ja. Und das praktisch frisch aufgebaut. Und was ich so mache, ist tatsächlich, wir haben zweimal im Jahr haben wir einen Red-Team-Test. Mhm. Der ist aber natürlich nicht angekündigt. Das heißt, wir müssen da relativ im Geheimen sein. Und das ist auch super spannend, weil unsere Kollegen vom Blue-Team, ich meine, wir quatschen ja miteinander. Dann kommen manchmal schon so, wenn wieder irgendwas Komisches, vielleicht so Nachfragen. Und dann muss man natürlich immer versuchen, den Mund zu halten, wenn man gerade...
Es ist echt Versteckspielen dann.
Ja. Ja.
Das ist keine falsche Bewegung, kein falsches Wort, damit genau. Die nicht auf eure Spur dann kommen, dass sie schon mal wissen, wie sie verteidigen, wenn ihr den Angriff spielt.
Genau, und wir haben auch Codenamen, so ein bisschen agentenmäßig. Für unsere Projekte. Also jeder Test hat dann einen Codenamen.
Und kann mich das als Mitarbeiterin der DK Bank dann auch treffen, wenn du jetzt irgendwie so einen Angriff machst, oder betrifft das nur die IT-Kollegen, die dann verteidigen müssen?
Das könnte dich indirekt auch treffen, wenn wir dich als initialen Angriffsvektor bestimmen.
Oh, okay.
Also Social Engineering, es gibt ja verschiedene Phasen von den Angriffen und man muss ja immer den ersten Weg ins Unternehmen reinfinden. Ganz oft, also man überlegt immer, was ist strategisch sinnvoll. Wir machen nicht immer jeden Test, jede Phase, weil jedes Mal versuchen, Social Engineering zu machen und irgendwie reinzukommen.
Irgendwann, ist mühsam dann, oder?
Ja. Ja, und am Ende, man geht oft davon aus, irgendwie klappt es sowieso immer. Und wir haben ja auch das Problem, wir sind ja intern, man kennt uns ja. Ja. Aber wenn das jetzt irgendein Hacker ist, eine fremde Person, weil das ist ja eigentlich unser Ziel, dann ist das da natürlich nochmal anders.
Also es könnte sein, dass ihr mir ein E-Mail schickt mit einem fehlerhaften Link, auf den ich dann klicke und ich denke, oh ja, das wird schon nichts Schlimmes sein, hört sich interessant an. Und das ist dann dein Einfallstor, mit dem du dann spielen kannst.
Zum Beispiel, okay. Es gibt noch viele andere Wege oder es könnte auch einfach sein, dass wir zufällig deinen Account in die Finger bekommen, weil du bei irgendeinem System angemeldet warst und das nennt man dann Lateral Movement, also so horizontale Ausbreitung, dass man dann versucht, von einem System aufs nächste zu springen.
Okay, ich war an irgendeinem Ort, wo der schon verseucht war und habe dann praktisch dieses Virenzeugs mit, also ich verstehe da nicht viel davon, aber ich glaube, ich kann so einigermaßen ermessen, was das dann bedeutet.
Genau.
Also das heißt, du simulierst Angriffe, damit deine Kollegen sorgen dafür, dass sie dann, dass keine Angriffe gibt, damit ich in Ruhe im System arbeiten kann und nichts lahmgelegt wird. Jetzt ist natürlich die Frage, das trifft mich als Volkswirtin schon, so Fortbildung. Wir überlegen uns manchmal, wie können wir Fortbildungen machen, weil so in unserem klassischen Fortbildungssystem in der DK ist natürlich nichts für uns drin. Bei dir ist es wahrscheinlich noch viel extremer. Also wo lernst du was Neues dazu? Wo holt ihr euch die Ideen?
Tatsächlich ganz viel Internet. Was wir immer haben ist, wir beobachten live, was veröffentlicht wird an Schwachstellen. Das ist ja sehr, sehr viele, was da jeden Tag reinkommt.
Gibt es da irgendwie so bestimmte Orte im Internet dann, wo man das sammelt? Oder?
Die Amerikaner haben eine Seite, das nennt sich dann CVSS Score. Da wird dann eingeteilt, wie schlimm eine Schwachstelle ist.
Ah, und das, da kann jeder drauf zugreifen oder kannst du drauf zugreifen? Weil du, also eigentlich
da kann jeder drauf zugreifen.
Okay, ja.
Genau. Und vorher kriegt man manches dann so vom Hörensagen mit, je nachdem in welchen Communities man unterwegs ist, kann dann schon sein, dass sich da unterhalten wird. Aber ja, man müsste dann schon direkt in diesen Hackerkreisen drinnen sein, dass man das mitkriegt. Und
okay, aber typischerweise hat man zumindest Freunde, Bekannte, die auch in ähnlichen Berufen sind. Genau. Und schon da verbreiten sich dann die Informationen. Aber es ist dann eher zufällig. Es ist nicht so, dass du einen Kurs also angreifen oder verteidigen für Anfängerinnen und Fortgeschrittenen. Das gibt es dann nicht.
Doch, gibt es.
Ah, tatsächlich?
Tatsächlich. Es gibt ein Unternehmen, also es gibt viele Unternehmen, aber eins meiner Lieblingsunternehmen ist Hack the Box. Es gibt auch Zertifizierungen da und die haben eine gute, die haben eine Akademie jetzt aufgebaut. Da lernt man sehr viel, wie es funktioniert und man wird dann begleitet, werden einem die Techniken erklärt und dann kriegt man eine virtuelle Maschine hingestellt und dann heißt es ja hier viel Spaß, hack das mal.
Das ist ja echt. Also liebe Zuhörerinnen und auch Zuhörer, wenn ihr euch für solche Jobs interessiert, da gibt es tatsächlich dann, cool, echt super. So, jetzt, ich kriege ja immer das Gemecker von unserer Tochter, wenn ich wieder mit meinen Klischees daherkomme, mit Stereotypen und dieses typische, Männer sind halt viel faszinierter von Computern und Systemen und die machen auch mehr Computerspiele. Ich sage da nur meine lieben Volkswirte-Kollegen, manche sind schon in einem Alter, wo ich denke, nee, spielen wirklich, aber die lieben das immer noch. Und trotzdem bist du jetzt als Frau in der Ecke, bist du denn die einzige Frau da? Oder wie ist das insgesamt auch mit dem, wie ticken die Jungs, wie funktioniert das?
Also tatsächlich bei der Deka habe ich jetzt zum ersten Mal auch weibliche Kolleginnen.
Oh, vorher nicht?
Nee, ich war immer auf weiter Flur alleine, vor allen Dingen was die technischen Dinge angeht. Das Red Team ist relativ klein, wir sind 3 Leute.
Oh, okay.
Da bin ich natürlich die einzige Frau.
Aber die Frauenquote ist immerhin 33%.
Okay. Stimmt, könnte man so sagen. Im Verteidigerteam gibt es tatsächlich keine Frau, deswegen habe ich auch immer nur von den Kollegen gesprochen. Und genau, ich bin relativ begeistert, dass wir doch einige Frauen bei der DK haben.
Und es ändert sich ja schon was, egal wie man tickt oder nicht tickt, aber ich merke das auch bei uns in der Volkswirtschaft, wo jetzt mehr Frauen da sind und Gesprächskultur, was auch immer. Also das tut dann schon auch gut. Ja, definitiv. Und wie findet ihr diese Ideen? Du hast es ja vorhin schon mal anklingen lassen, mit ihr müsst euch einen Schlachtplan überlegen, von dem dann nichts durchdringen darf, an das Team Blue. Das sitzt ihr dann zusammen in der Kammer oder wie entwickelt ihr das Ganze? Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, so fast. Wir sammeln dann schon immer Einwände vom Blue Team auch. Das Blue Team hat auch ein sehr gutes Gefühl davon, wie sich bei der DK das alles zusammensetzt, was vielleicht getestet werden soll. Dann sammeln wir das und setzen uns zusammen und überlegen, ja, was haben wir das letzte Mal gemacht, was haben wir die letzten Tests gemacht. Macht es vielleicht Sinn, was zu wiederholen?
Weil es so gut funktioniert hat, in Anführungsstrichen dann?
Ja, oder auch, weil die Umgebung relativ volatil ist. Also das heißt, dass viele Updates kommen und dann die dann eingespielt werden und dann guckt man vielleicht, hey, gibt es da was man testen könnte?
Genau. Und Team Purple, haben die da auch irgendwas dann damit zu tun? Geben die euch auch Ideen oder Aufträge oder eher nicht?
Also Team Purple bin ich sozusagen auch noch mit. Wir haben kein explizites Team Purple. Es ist halt immer einer vom Red Team, einer vom Blue Team oder mehrere. Genau, deswegen.
Ah, jetzt verstehe ich. Dann ist es auch wirklich die Farbmischung, so wie ich sie in Kunst früher gelernt habe. Genau. Ihr mischt die beiden Teams, so Teile davon dann.
Weil wir haben auch eine echt gute Nachbearbeitung dann, wenn unsere Tests vorbei sind. Wir machen einen Workshop dann mit den ganzen Kollegen und gehen durch, was war.
Und setzt ihr euch dann wirklich zusammen oder macht ihr das eher elektronisch? Also, weiß ich, per Videokonferenz, die muss dann auch geheim sein, die Videokonferenz, oder?
Sozusagen. Nee, wir treffen uns tatsächlich vor Ort und machen dann eben den klassischen Workshop, wo wir dann genau durchgehen, das haben wir gemacht, wie hat das Blue Team reagiert, was können wir verbessern.
Okay, da setzt man sich richtig zusammen. Jetzt weiß ich aber, Vanessa, dass du eigentlich ja Fernpendlerin bist. Und ich weiß dann auch noch, du arbeitest Teilzeit und ich weiß, du bist alleinerziehend und hast 2 kleine Kinder. Wenn ich dich jetzt eben so gehört habe, das hört sich nach Tag- und Nachtjob an, so mit dem Kopf voll dabei. Wie, das ist jetzt so auch eine Frage nochmal für unseren Podcast, für die Zuhörerinnen, wie kann man so einen coolen Job haben? Wie kann sowas funktionieren?
Tatsächlich, auch weil ich Glück habe, dass die DK da sehr gut ist, auch sehr familienfreundlich ist und sehr verständnisvoll ist. Meine Arbeitszeiten sind tatsächlich hauptsächlich, wenn die Kinder schlafen.
Wow.
Ich bin aber auch wie sagt man hat auch immer diesen Biorhythmus, ich bin eine Nachteule. Mein Hirn dreht ab Mitternacht auf.
Und das ist dann ideal, deshalb kannst du das dann auch leisten, dass du nachts arbeitest, wenn die Kinder schlafen. Ja.
Genau, dann als typische Kellerkind, es muss dunkel sein, es muss nachts sein. Da geht's los.
So wie ich mir auch, also ist ja gar nicht meine Welt, aber so stelle ich mir Computer, Nerds und solche Menschen auch vor, die dann irgendwie im Dunkeln. Und das funktioniert dann tatsächlich auch mit den Arbeitszeitvorschriften, weil wir ja eigentlich nur, wir haben bestimmte Ruhezeiten zwischendrin und wir dürfen nur bestimmte Zeiten am Stück arbeiten, aber das schaffst du dann einfach mit deinen Nachtschichten trotzdem, oder?
Genau.
Cool, okay, ich verstehe. Jetzt pass auf, Vanessa, wir reden ja in unserem Podcast auch immer über Geldanlage. Und wenn wir so ganz ungewöhnliche Menschen wie dich dann hier haben, dann interessiert mich natürlich umso mehr die Frage, dann auch noch, du bist eine Alleinerziehende, typischerweise haben Alleinerziehende eher weniger Geld zur Verfügung. Ist das denn überhaupt ein Thema bei dir? Machst du dir Gedanken über Geldanlage oder hast du dafür sowieso keine Zeit?
Tatsächlich habe ich früher, also als ich noch nicht alleinerziehend war, mir Gedanken gemacht gehabt und war auch relativ aktiv dabei am Aktienmarkt. Da kamen so ein paar unschöne Dinge, so Corona und Ukraine-Krieg, die dann den Aktienmarkt haben abstürzen lassen. Und das war genau das, wo ich keine Zeit mehr hatte, mich drum zu kümmern. Das war dann.
Oh, da hast du dann auch gelitten.
Da habe ich gelitten, ja. Und seitdem bin ich ganz klassisch, habe es einfach in ETFs und lasse es liegen und rühre es gerade nicht mehr an. Das ist blöd.
Wobei, da habe ich ja eine andere Meinung. Also ETFs heißt ja, du hast sehr breit gestreute Geldanlagen, die dann natürlich langweilig sind. Das gebe ich schon zu, weil du nicht selbst irgendwie so hin und her traden kannst mit einzelnen Aktien. Aber ich habe im Laufe meines Lebens auch immer mehr, ich habe auch angefangen mit Einzeltiteln, mache jetzt nur noch Fonds breit gestreut, weil ich auch das Gefühl habe oder weil auch mein Wissen ist, das einfach liegen zu lassen, es funktioniert ja. Und das dann stimmt. Braucht man keine Zeit drauf zu verwenden. Und irgendwann, wenn wir mal wieder mehr Zeit haben, dann beschäftigen wir uns auch wieder mit Einzeltiteln oder auch mit Hin und Her. Aber es gibt ja diesen wunderbaren Spruch mit Hin und Her macht Taschen leer. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Einfach nur liegen lassen. Und wenn du das so erzählst, du hast deine Nase angeschlagen. Ich habe es eine ganze Weile vorher, 20 Jahre vorher, so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, da hatte ich meine Einzeltitel und diese neue Marktgeschichte. Boah, habe ich da geblutet und wirklich auch echte Verluste erlitten. Mhm. Aber ich finde auch, das macht reifer beim Geldanlegen nicht.
Oh ja.
Jetzt ist natürlich noch mal eine Frage, das fällt mir gerade so ein, wenn man über Alleinerziehende redet oder über Menschen, die noch so viel Geld zur Verfügung haben, weil der Alltag viel kostet und wenn man manchmal auch in Zeiten nicht so viel Geld beiseite legen kann, weil sich Wohnung dann einrichten, umziehen oder sowas. Aber das Thema vermögenswirksame Leistungen, wir kriegen ja von unserem Arbeitgeber was geschenkt. Und soweit ich weiß, so gut wie jeder Arbeitgeber oder sogar alle Arbeitgeber geben ihren Mitarbeitern Geld für vermögenswirksame Leistungen. Machst du da was für dich?
Also ich mache das, was die DK sowieso einen standardmäßig jetzt mittlerweile, das sind glaube ich betriebliche Altersvorsorge.
Mhm. Ja.
Das mache ich sowieso. Vermögenswirksame Leistungen muss ich mich noch kümmern. Ich bin auch erst seit einem Jahr dabei.
Aber das ist super, weil Vanessa, ich bin ja immer mal wieder auch bei Sparkassen, rede überhaupt viel mit Menschen, auch mit Freunden über Geld. Und es sind ganz viele, die sagen, wie vermögenswirksame Leistungen, weil eigentlich gibt dir das der Arbeitgeber. Er fragt dich auch am Anfang, wenn du eingestellt wirst, hast du da was, wo wir dein Geld einzahlen könnten? Sie dürfen es nur in der festen Form, es muss dann ein vermögenswirksamer Leistungsvertrag sein. Aber und wer nichts hat und wer da nichts angibt, der kriegt das Geld nicht. Und das ist wirklich Geld, das dir der Arbeitgeber schenkt. Also das heißt, in dem Fall würde ich dir den Tipp geben, schau mal danach, da reden wir nachher nochmal drüber. Wir haben sogar eine Mitarbeiterberatung bei uns in der DK, da kannst du vielleicht sogar mal nachfragen. Mhm. Und Thema Altersvorsorge, was du schon eben angesprochen hast, ist auch nochmal sowas, was ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte. Fragt nach, kümmert euch drum, weil betriebliche Altersvorsorge, erstens mal kriegt ihr von eurem Arbeitgeber Geld dazu und zweitens hat es normalerweise auch steuerliche Vorteile. Also auch das ist was, das hast du zum Glück. Aber wo es sich wirklich lohnt, nochmal bei der Personalabteilung nachzufragen, habe ich das schon, was muss ich da machen? Weil das Sparen ist, wo man insgesamt zwar wenig selbst beitragen muss, aber am Ende, wenn man in Rente kommt oder wenn der vermögenswirksame Leistungsvertrag ausgelaufen ist, wo man dann wirklich auch Geld hat, für das man gar nicht so viel machen musste. Also das zum Thema Arbeitgeber, Job, was man da finanziell machen kann. Du hast ja zwei Kinder. Jetzt kommt meine Frage. Ich habe ja schon manchmal erzählt, wir haben für unsere Tochter so ein paar Sparpläne, regelmäßiges Investieren in Fonds. Hast du da auch was gemacht?
Ja genau, da hat mich tatsächlich der Nachhaltigkeitsfonds angesprochen. Den habe ich für meine Kinder, habe ich Geld eingezahlt. Genau, und sonst halt einfach Fonds, ETFs.
Und auch regelmäßig dann für die Kinder? Machst du da schon was regelmäßig?
Regelmäßig nicht. Ich hatte Glück, dass wir, dass meine Kinder Geld geerbt hatten. Und dann habe ich da die Summe reingesteckt. Und jetzt ist jetzt auch gut, weil es finanziell gerade
und das ist dann wieder das Thema. Also genau. Alleinerziehend, da ist es knapp. Aber dann hast du zumindest das, was da war, investiert. Genau. Da gibt es schon was. Und du weißt auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst auch, wann auch immer dann ein bisschen Geld übrig ist, zahlt da ein, weil gerade bei Kindern diese ewige Zeit, diese vielen Jahre, wo der Zinseszinseffekt dann auch funktionieren kann, es lohnt sich wirklich, da was rein zu investieren für die Kinder.
Das unterschätzt man auch voll. Dann denkt man sich so, ja, Mann, es sind noch ewig Zeit und dann macht man doch nichts vielleicht oder merkt ja. Dann so nach 10 Jahren, oh, ich spare da schon 10 Jahre rein, total cool.
Das ist nämlich genau der Punkt und jetzt ist immer besser als später. Deshalb gut, dass deine Kinder geerbt haben und schon in zartem Alter dann sowas ist, was dann schön vor sich hin wachsen kann.
Das stimmt.
Und jetzt höre ich schon zwischendurch immer wieder raus, Vanessa, dein Alltag ist, habe ich den Eindruck, ziemlich bewegt. Also da ist wenig Zeit, da ist wenig Freizeit. Hast du denn trotzdem mal zwischendurch Zeit für irgendein Hobby? Machst du irgendwas, was ganz anderes als IT oder ist IT dein Hobby?
Tatsächlich ja, aber auch nur am Computer. Ich schreibe tatsächlich gerne.
Oh?
Ja, also nichts jetzt wahnsinnig Bewegendes, das sind eher mehr so Fantasy-Geschichten, aber da gibt es Schreiber-Communities.
Ach.
Und da habe ich eine recht große Community und auch gute Freunde und Freundinnen schon gefunden, die ich auch schon im echten Leben besucht habe. Ich war zum Beispiel jetzt 2 Monate in Amerika weil ich eine Freundin besucht habe, mit der ich zusammenschreibe.
Nein, und das habe ich nicht vorhin erzählt, dass ich nur in Stereotypen lebe, aber das passt dann auch wieder ins Bild mit, wer fasziniert ist von IT, ist auch fasziniert von diesem Fantasy-Thema, oder?
Zumindest ich, ja.
Liebe Vanessa, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem wilden Leben hier in unser Podcast-Studio in den 50. Stock zu kommen. Heute im Vor, wir haben wieder einen schönen Blick. Manchmal sitzt man hier ja im Nebel. Und dass du uns von deinem sehr ungewöhnlichen Beruf erzählt hast. Ich bin ja mal gespannt, ob es Zuschriften gibt, dass dann Leute sich melden und sagen, das probiere ich auch aus. Da will ich mich auch mal ranwagen. Ich glaube, dein Job wäre mir zu anstrengend und zu aufregend. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Das könnte ich nicht. Aber wenn es euch interessiert, probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt oder generell überhaupt zu allen Themen rund um Karriere, um Geldanlage, dann schreibt uns ein E-Mail an podcast@dk.de. Wir melden uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge. Hoffentlich seid ihr dann wieder dabei. Ich sage zuerst mal vielen Dank und bis bald.
Macht's gut, ciao.